Dear brothers and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und heißen Sie zur Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft herzlich willkommen. Wir sind dankbar, dass wir uns mit Ihnen versammeln und der Geburt des Lebens und der Mission unseres Erretters Jesus Christus gedenken und dies mit Ihnen feiern dürfen. Präsident Thomas S. Monson, der heute Abend den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Andacht zu leiten. Wir sind dankbar für Präsident Thomas S. Monson, dass er heute hier ist und diese Andacht leitet, Vorsitz führt bei ihr. Und wir sind ebenfalls dankbar für die anderen Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die heute Abend bei uns sind. Für die Musik bei dieser Andacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Andrew Unsworth. Der Chor eröffnet nun diese Versammlung mit dem Lied »Herbei, o ihr Gläubigen«. Danach spricht Schwester Joy D. Jones, die Präsidentin der Primarvereinigung, das Anfangsgebet.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir
für diesen schönen Sonntag. Wir sind dir dankbar, dass wir uns hier in der ganzen Welt versammeln können, um diese wunderbare Weihnachtszeit zu feiern, um unseren Heiland zu feiern. Wir danken dir und ehren ihn und ehren seine Geburt und seine Mission. Wir lieben ihn und wir sind dankbar für seine Liebe und sein Licht. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass wir dieses Licht teilen können, dass wir bereit sind, sein Licht zu zeigen. Bitte segne uns, Vater, denen es nicht gut geht und die leiden und die alleine sind. Und hilf uns, dass wir das sehen, wie wir ihnen helfen können und wie wir sie segnen können. Wir sind dankbar für den Propheten. Wir lieben ihn sehr. Wir sind dankbar. Wir bitten dich um deinen Segen für ihn und für die ganze Präsidentschaft und für die 12 Apostel. Wir bitten dich, diejenigen zu segnen, die sich vorbereitet haben für diesen Abend. Bitte segne sie und hilf ihnen, deinen Geist zu spüren. Wir bitten dich, dass wir auch deinen Geist spüren können an diesem heutigen Abend, den wir gemeinsam zusammen verbringen können. Wir spüren deine Liebe und wir geben unsere Liebe zu dir und wir sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Nach seiner Botschaft singt der Chor das Lied »Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn« aus dem Messias. Danach spricht Elder Craig C. Christensen von der Präsidentschaft der 70er zu uns. Anschließend singt der Chor das Lied »Whence is that goodly fragrance flowing?« Zu Weihnachten feiern wir Gläubigen die Geburt Jesu Christi, des einzig gezeugten Sohnes Gottes, des ewigen Vaters. Bei dieser Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft, die uns auf unsere Feierlichkeiten einstimmen soll, möchte ich unter anderem über die prophetischen Ankündigungen seiner Geburt sprechen. Keine Ankündigung war bedeutender als das Erscheinen des Engels bei Maria. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Die irdische Geburt, das Leben und der Tod des Sohnes Gottes waren ein wesentlicher Bestandteil des Plans unseres Vaters im Himmel, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Vor der Erschaffung der Erde wurde Jesus Christus auserwählt, auf dieser Erde zu leben und der Erretter zu sein, der gebraucht wurde, um diesen Plan ausführen zu können. Vater Adam wurde geboten, als Sinnbild für das Opfer des einzig Gezeugten des Vaters, der voller Gnade und Wahrheit ist, Opfer darzubringen. Darum, so wurde er belehrt, sollst du alles tun, was du tust, im Namen des Sohnes tun. Und du sollst umkehren und Gott im Namen des Sohnes anrufen, immer da. Im Buch Mose finden wir auch Gottes Erklärung für diesen, seinen Plan der Errettung für alle Menschen, durch das Blut meines einzig Gezeugten, der in der Mitte der Zeit kommen wird. Gott Vater hat uns geboten, umzukehren und uns im Namen meines einzig gezeugten Sohnes, der voller Gnade und Wahrheit ist, nämlich Jesus Christus, der einzige Name, der unter dem Himmel gegeben wird, wodurch den Menschenkindern Errettung zuteil wird, taufen zu lassen. Jesaja, ein großer Prophet im Alten Testament, kündigte die künftige Geburt des Messias an. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben, verkündete er. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja fuhr fort, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeit. Die Geburt Christi wurde auch Propheten im Buch Mormon offenbart. 600 Jahre vor der Geburt des Erretters verkündete Lehi, dass Gott unter den Juden einen Messias oder, mit anderen Worten, einen Erretter der Welt erwecken würde. Der Prophet Abinadi verkündete, hat nicht Mose ihnen in Bezug auf das Kommen des Messias prophezeit und dass Gott sein Volk erlösen werde? Ja, und selbst alle Propheten, die prophezeit haben von Anfang der Welt an, haben sie nicht mehr oder minder mit Bezug darauf gesprochen? Haben sie nicht gesagt, Gott selbst werde unter die Menschenkinder herabkommen und Menschengestalt annehmen und mit großer Macht auf dem Antlitz der Erde einhergehen? Der Prophet Nephi schrieb, dass ein Engel ihm eine Jungfrau in der Stadt Nazareth gezeigt und verkündet hatte, siehe, die Jungfrau, die du siehst, ist die Mutter des Sohnes Gottes nach der Weise des Fleisches. Und es begab sich, schrieb Nephi, ich sah, dass sie im Geist entrückt wurde, und nachdem sie eine Zeit lang im Geist entrückt gewesen war, sprach der Engel zu mir, nämlich, schau. Und ich schaute und sah wieder die Jungfrau, und sie trug auf den Armen ein Kind. Und der Engel sprach zu mir, sieh das Lamm Gottes, ja, selbst den Sohn des ewigen Vaters. Wir alle sind mit der ersten Kundgebung nach der Geburt Jesu vertraut. Es ist von großer Bedeutung, dass diese himmlische Kundgebung an die, wie uns gesagt wird, einfachsten Menschen in der damaligen Gesellschaft erging. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Wenige Tage nach seiner Geburt folgten verschiedene Kundgebungen an zwei sehr heilige Menschen, Tempelarbeiter, wie wir sie heute wohl nennen würden. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässest du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen. Die zweite Kundgebung erging an eine heilige Frau, ebenfalls im Tempel. Hanna wird in den Schriften als eine Prophetin bezeichnet. Sie war schon hochbetagt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Die Prophezeiungen und Kundgebungen, die ich gerade zitiert habe, handeln vom ersten Kommen des Erretters. Wir bereiten uns jetzt auf das zweite Kommen des Herrn vor. Eine Zeit, die Gläubige sehnlich erwarten und Ungläubige fürchten oder abstreiten. Uns ist geboten, steht an heiligen Stätten und wankt nicht, bis der Tag des Herrn kommt, denn siehe, er kommt schnell. Zu diesen heiligen Stätten gehören sicherlich der Tempel und das treue Halten dieser Bündnisse. Ein Zuhause, in dem Kinder geschätzt und unterwiesen werden, sowie unsere verschiedenen Berufungen, die uns durch Priestertumsvollmacht übertragen werden, wie Missionen, Tempel und andere Berufungen, die in Zweig, Gemeinde oder Pfahl treu erfüllt werden. Wenn wir uns auf sein zweites Kommen vorbereiten und an heiligen Stätten stehen, ist Weihnachten für uns auch weiterhin nicht nur eine Zeit, in der wir anderen ein frohes Fest wünschen, sondern eine Feier der Geburt des Sohnes Gottes und eine Zeit, in der wir an seine Lehren und an die ewige Tragweite seines Sühnopfers denken. Ich bete darum, dass wir dies gewissenhaft tun mögen. Ich bezeuge, dass dies alles wahr ist, im Namen dessen, dessen Geburtstag wir jetzt feiern, nämlich Jesus Christus. Amen.
Meine
lieben Brüder und Schwestern, zu dieser wunderbaren Jahreszeit, zur Weihnachtszeit, stellen sich Zuneigung, Freude und Liebe ein. Wohl alle Eltern können bestätigen, dass Gefühle wie diese normalerweise mit der Geburt eines jeden Kindes einhergehen. Natürlich war die Geburt Christi keiner anderen vergleichbar. Die besonderen Einzelheiten wie die Reise nach Bethlehem, die überfüllte Herberge, die einfache Krippe, der neue Stern, Hirten und Engel machen die Geschichte seiner Geburt einzigartig. Doch die Geschichte von der Geburt des Heilands ist nur einer der Gründe, weshalb wir in der Weihnachtszeit den Geist verspüren. Zu Weihnachten feiern wir nicht nur, wie Jesus auf die Welt kam, sondern auch das Wissen darum, wer er ist, unser Herr und Heiland Jesus Christus und warum er gekommen ist. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, weil er zur Erde gekommen ist, empfinden wir im Leben Freude und Glück und alle Tage im Jahr Frieden. Weil er erschienen ist, hat unser irdisches Dasein einen Sinn. Dieser Sinn wird uns klarer, wenn wir, wie ich es nenne, die Weihnachtsgeschichte in all ihrer Fülle betrachten. Präsident Gordon B. Hinckley hat erklärt, es gäbe kein Weihnachten, wenn es kein Ostern gegeben hätte. Der kleine Jesus in Bethlehem wäre nichts weiter als ein gewöhnliches Baby gewesen, wenn es Gethsemane und Golgatha und seine triumphale Auferstehung nicht gegeben hätte. Die Geschichte fängt nicht mit Jesu Geburt in Bethlehem an und sie hört auch nicht auf Golgatha auf. Aus den Heiligen Schriften wissen wir, dass er am Anfang bei Gott, beim vorirdischen Rat im Himmel war. Auch wir waren da und wir kannten ihn als Jehova, den Erstgeborenen unseres ewigen Vaters. Wir erfuhren, dass er die Hauptrolle als Schöpfer und Erlöser der Welt übernehmen sollte. Wir jubelten, als wir von dem großen Plan des Glücklichseins, den der Vater aufgestellte, annahmen. Obwohl sich manche gegen diesen Plan auflehnten, gehörten wir zu denen, die auf Jesus Christus vertrauten. Wir nahmen die Gefahren des Erdenlebens bereitwillig an, weil wir darauf vertrauten, dass Jesus den Willen des Vaters erfüllen würde und dass wir durch ihn errettet werden würden. Hier auf der Erde werden die Erinnerungen an unser früheres Leben von einem Schleier des Vergessens verdeckt. Auf der Erde sollten wir lernen, unseren Weg als Glaubende, nicht als Schauende, zu gehen. Um unseren Glauben zu stärken, schickte Gott Propheten, die das Kommen des verheißenen Messias vorhersahen und voraussagten. Einer dieser Propheten war Nephi. In einer Vision sah er einen Baum, der überaus schön und weiß war. Als er fragte, was seine Vision bedeutete, wurden ihm die Stadt Nazareth und die Jungfrau Maria, die äußerst schön und anmutig war, gezeigt. Der Engel, der bei Nephi war, stellte ihm dann diese tiefgründige Frage: Kennst du die Herablassung Gottes? Anders ausgedrückt, verstehst du, warum Gott selbst auf die Welt kommen und unter alles hinabsteigen wird? Nephi antwortete ein wenig zaghaft: Ich weiß, dass er seine Kinder liebt, aber die Bedeutung von allem weiß ich nicht. Daraufhin sagte der Engel: Die Jungfrau, die du siehst, ist die Mutter des Sohnes Gottes. Nephi sah, wie Maria ein Kind in den Armen hielt. Und voll Freude rief der Engel aus: Sieh das Lamm Gottes, den Sohn des ewigen Vaters. Plötzlich erkannte Nephi, was der Baum bedeutete. Und diese Bedeutung ist auch der Grund, warum wir die Geburt Christi feiern. Er sagte: Das ist die Liebe Gottes, die sich überall den Menschenkindern ins Herz ergießt. Darum ist sie das Begehrenswerteste von allem. Ja, setzte der Engel hinzu, und die größte Freude für die Seele. Fast 600 Jahre nach Nephis Vision war der seit langem erwartete und vorhergesagte Tag endlich da. Jesus ging durch den Schleier und kam als hilfloses Baby auf die Welt. Und doch war er ein Kind wie kein anderes. Gottes erstgeborener Sohn im Geist war nun auch sein einzig gezeugter Sohn im Fleisch. Dieses Kind, das in bescheidensten Verhältnissen geboren wurde, sollte die Errettung von Gottes ewiger Familie auf seinen Schultern tragen. Tatsächlich war nun, da der Hoffnungsstern in dem kleinen Städtchen Bethlehem zur Welt gekommen war, nichts mehr zu befürchten. Aber damit ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende. So wundersam die Geburt des Heilands auch war, es sollten noch größere Wunder folgen. Uns ist kaum etwas über die Kindheit Jesu bekannt. Wir lesen, dass er heranwuchs, seine Weisheit zunahm und er Gefallen bei Gott und den Menschen fand. Im Alter von 12 Jahren äußerte er den Wunsch, in dem zu sein, was seinem Vater gehört. Sein Auftrag bestand darin, der Welt die große und wunderbare Liebe des Vaters zu seinen Kindern zu zeigen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Dazu gehörte auch, dass er umherzog und Gutes tat. Er handelte aus Mitgefühl und heilte Kranke, erweckte Tote auf, bewirkte, dass Lahme gehen, Blinde ihr Augenlicht empfangen und Taube hören konnten. Er hatte den Auftrag, uns die Augen für den Glauben zu öffnen, unsere Geisteskraft aufzurütteln und uns von Schmerz, Stolz, Krankheit und Sünde zu heilen. Er sollte uns beistehen gemäß unseren Schwächen, und dazu nahm Jesus Schmerzen, Zurückweisung, Bedrängnisse und Versuchungen aller Art bereitwillig auf sich. Er hatte den Auftrag vom Vater, uns dabei zu helfen, unseren Zweck auf der Erde zu erfüllen und uns darauf vorzubereiten, im Himmel mit ihm zu leben. Anders gesagt, bestand und besteht das Werk seines Vaters darin, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Die Weihnachtsgeschichte in all ihrer Fülle gipfelt schließlich in den letzten 3 Tagen im Leben des Heilands. In dieser kritischen Zeit schritt der Heiland voran, vom Garten Gethsemane zum Kreuz auf Golgatha und von dort zum Gartengrab. Elder Jeffrey R. Holland sagt, dass die Auswirkung und die Wirksamkeit dieses Augenblicks bis zum Anbeginn der Zeit zurückreichen und bis in alle Ewigkeit fortdauern wird. Das Schicksal eines jeden Menschen hing in der Schwebe, als Jesus praktisch ganz allein den Garten Gethsemane betrat. Darauf folgten das Verhör, die Geißelung und am Schluss der qualvolle Tod am Kreuz. Mit derselben Demut und Ergebenheit, die er schon anfangs mit den Worten »Hier bin ich, sende mich« bekundet hatte, sagte er nun, »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.« Die Erde ächzte, seine Freunde trauerten und Finsternis legte sich über das Land. Der Heiland ging hinüber in die Welt der Geister, wo eine unzählbare Abteilung der Geister der Gerechten, rechtschaffene Menschen, die gestorben waren, auf sein Kommen warteten. Bemerkenswert ähnlich wie zu Anbeginn der Zeit jubelten die Söhne und Töchter Gottes vor Freude und beugten sich nieder, um ihren Befreier zu verehren. Schon bald war es für den Heiland an der Zeit, seinen physischen Körper wieder aufzunehmen und seinen Sieg über den Tod zu vollenden. An einem Frühlingsmorgen, es war der erste Tag der Woche, ging Maria aus Magdala zu seinem Grab und stellte fest, dass es leer war. Sie war die Erste, die seine Stimme vernahm und sein geliebtes Gesicht sah. Später erschien Jesus seinen Aposteln und forderte sie auf, seine Hände und Füße anzusehen, ihn anzufassen und zu begreifen, dass er es wirklich war, dass ihr Erlöser wahrhaftig wieder lebte. Dies ist die große Freude, die wir zu Weihnachten feiern. Nicht nur die Geburt Christi, sondern auch, dass er unter uns lebte, sein Leben für uns hingab, auferstand und schließlich das Werk, das sein Vater ihm aufgetragen hatte, zu Ende führte. Wir freuen uns, weil sich die chaotische Unordnung in der Welt durch die Verheißung eindämmen lässt, die uns ganz zu Beginn gemacht wurde. Die Verheißung, die sich mit dem Sühnopfer Jesu Christi erfüllt hat. Deshalb gehört zur Fülle der Weihnachtsgeschichte auch das, was zu Ostern geschehen ist. Es war das Sühnopfer des Heilands, das die stille Nacht in Bethlehem in eine heilige verwandelte. Es war sein Geschenk, die Erlösung, die uns in der vorherigen Welt zum Jubeln veranlasst hat. Ein Geschenk, das uns von Krankheit heilt, uns das Augenlicht wiedergibt und uns die Tränen abwischt. Das Licht, das uns zu Weihnachten so gut gefällt, geht vom Licht der Welt aus, Jesus Christus. Die Geschichte, die wir zu Weihnachten so schätzen, handelt vom Plan des Vaters für unser Glücklichsein, das Christus möglich gemacht hat. Das Geschenk, das die Weihnachtszeit heilig macht, ist sein Leben, das er hingegeben hat, damit wir immerwährendes Leben haben können. Mögen wir dieses Geschenk annehmen und seine Liebe und sein Evangelium der ganzen Welt weitergeben, besonders während dieser wunderbaren Weihnachtszeit. Darum bete ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Vielen Dank. Wir freuen uns nun von Bruder Douglas D. Holmes, dem ersten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, zu hören. Nach Bruder Holmes' Worten singt der Chor das Lied Wexford Carol. Unser Schlusssprecher heute Abend ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Brüder und Schwestern, es ist ein großer Segen, heute Abend mit Ihnen hier versammelt zu sein. In 3 Wochen ist der erste Weihnachtsfeiertag. Millionen Kinder stehen an diesem Tag in aller Frühe auf und zerren entgegen ihren üblichen Gewohnheiten ihre Eltern aus dem Bett. Voller Spannung und mit großen Augen, die heller leuchten als der Weihnachtsbaum, scharen sie sich um die Geschenke, die sie schon seit Tagen beäugt haben. Mein Vater liebte Weihnachten. Anderen Geschenke zu machen, bereitete ihm große Freude, und er und meine Mutter waren große Meister darin. Meine Geschwister und ich waren, wie viele andere auch, die Nutznießer ihres Talents. Die schönsten Geschenke, die sie machten, waren nicht zum Anfassen, sondern Erfahrungen, die ein Band der Liebe und kostbare Erinnerungen schufen. Diese Erinnerungen bereiten mir auch heute noch Freude. Ich finde es ganz passend, dass es zum Kern des Weihnachtsfestes gehört, Geschenke zu machen und zu bekommen. Tatsächlich feiern wir ja das einzigartige Geschenk, das Gott uns gemacht hat, seinen Sohn, den Erretter Jesus Christus. Natürlich ist das, was wir einander schenken, mit diesem Geschenk überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich glaube, dass wir uns durch die Freude am Geben und Nehmen innerlich auch den Gaben Gottes zuwenden. Die kostbare Gabe der Gottessohn bewegt uns nämlich dazu, Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt anzustreben. In einer Welt, in der Konflikte und Meinungsverschiedenheiten immer schärfer ausfallen, mag der Friede schwer erreichbar scheinen. Aber dieser Friede ist genau das, was unser liebender Vater und sein Sohn uns anbieten. Wir müssen ihn nur annehmen. Wie seltsam wäre es doch, wenn man zu Weihnachten um den Weihnachtsbaum säße, die wunderschön verpackten Geschenke bewunderte, darüber spräche, was wohl darin ist, und dann sein Tagwerk fortsetzte, ohne die Päckchen überhaupt aufzumachen. Leider machen wir aber bisweilen genau das mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Denken wir an diese Worte des Erretters. Denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut sich der über ihn, der die Gabe gibt. Heute Abend möchte ich uns alle auffordern, darüber nachzudenken, wie wir die Gaben, die Gott uns geben möchte, tatsächlich empfangen können. Insbesondere möchte ich über die grenzenlose Gabe des Heiligen Geistes sprechen. Dabei bete ich dafür, dass uns der Heilige Geist verständlich machen möge, wie wichtig diese Gabe ist, dass er uns zeigt, wie wir sie noch vollendeter empfangen können und dass er uns gewähren möge, unseren Empfindungen Taten folgen zu lassen. Warum ist die Gabe des Heiligen Geistes so wichtig? Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit. Er tröstet und führt, er lehrt und heiligt und bewirkt damit bei den Menschen eine Herzenswandlung. Dank ihm können wir die Kräfte und die Eigenschaften Gottes in unserem Leben empfangen. Denken wir nur an einige dieser Eigenschaften: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Für mich hört sich das nach einer guten Beschreibung dessen an, was oft als der Geist der Weihnacht bezeichnet wird. Die Verheißungen des Engels in der ersten Weihnachtsnacht, nämlich große Freude und Friede bei den Menschen seiner Gnade, gehen teilweise in Erfüllung, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Wir sprechen oft davon, dass wir den Geist der Weihnacht das ganze Jahr über bei uns behalten wollen. Wir wollen natürlich, dass diese göttlichen Eigenschaften für immer Teil unserer Seele sind. Und unser vollkommener Vater möchte, dass wir, seine Kinder, diese Gaben empfangen. Dies ist die große Verheißung des Evangeliums Jesu Christi, dass unser Herz sich so wandelt, dass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes tun möchten und erfüllt sind von Hoffnung und vollkommener Liebe. Nur wenn wir den Heiligen Geist tatsächlich empfangen, erhalten wir Zugang zu diesen kostbaren Gaben. Die Gabe des Heiligen Geistes wird uns bezeichnenderweise angeboten mit den Worten: Empfange den Heiligen Geist. Ich möchte über drei Schlüssel sprechen, wie wir diese kostbare Gabe tatsächlich empfangen können. Dazu möchte ich eine tiefgründige Begebenheit aus dem Buch Mormon anführen. Der auferstandene Messias hatte einen Tag unter dem Volk verbracht, den Menschen auf wundersame Weise gedient und ihnen versprochen, am nächsten Tag zurückzukehren. Diese Nachricht verbreitete sich in Windeseile und so kamen die Leute erwartungsvoll aus dem ganzen Land zusammen. Manche strengten sich die ganze Nacht an, um am Morgen da zu sein, wohin Jesus kommen wollte. Das überragende Verlangen nach Geistigem. Während die Menge auf die Wiederkehr des Erretters wartete, wiederholten die Jünger die Worte, die Jesus am Tag zuvor gesprochen hatte. Dann heißt es, dass sie sich niederknieten und um das beteten, was sie sich am meisten wünschten. Und sie wünschten, es möge ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Lassen wir das einmal tief auf uns wirken. Sie warteten zwar sehnsüchtig auf die verheißene Wiederkehr des Erretters, aber dafür beteten sie nicht. Nachdem der größte aller Lehrer und dann seine Jünger zu ihnen gesprochen hatten, war ihr größter Wunsch die Gabe des Heiligen Geistes. Dieses tiefgreifende, überragende Verlangen nach Geistigem ist ein wichtiger Schlüssel dafür, diese Gabe zu empfangen. Präsident Henry B. Eyring hat gesagt, die meisten von uns haben genug Glauben, den Heiligen Geist bisweilen bei sich haben zu wollen. Dieses Verlangen mag schwach sein und nur zwischendurch auftreten, aber es kommt meistens dann, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Aber wenn wir in Zukunft in himmlische Sicherheit geführt werden wollen, muss daraus ein anhaltendes und heftiges Verlangen werden. Brüder und Schwestern, wenn wir diese Gabe empfangen wollen, müssen wir sie uns von ganzem Herzen wünschen. Kehren wir zu der Begebenheit im Buch Mormon zurück. Wir finden dort einen weiteren Schlüssel. Nachdem sie im Gebet um die Gabe gefleht hatten, die sie sich am sehnlichsten wünschten, nämlich den Heiligen Geist, stiegen die Jünger ins Wasser und wurden getauft. Und es begab sich, als sie alle getauft waren, fiel der Heilige Geist auf sie und sie wurden vom Heiligen Geist und von Feuer erfüllt. Durch die Taufe bezeugen wir unsere Verpflichtung, an ihn zu denken und gehorsam zu sein. Unsere Bereitschaft, den Namen Christi auf uns zu nehmen und unseren Wunsch, den Heiligen Geist zu empfangen. Woche für Woche haben wir die Gelegenheit, dieses Zeugnis zu erneuern, indem wir vom Abendmahl nehmen, damit sein Geist immer mit uns sei. Die zusammengehörenden Verordnungen Taufe und Abendmahl helfen uns, die Macht des Göttlichen in uns wirken zu lassen. Auf gewisse Art und Weise versinnbildlichen beide gleichermaßen das Ziel, göttlich zu werden, wie auch den Weg dorthin. Unser erklärtes Ziel ist es, in Christus neue Geschöpfe zu werden, seine Söhne und seine Töchter. Dieses Ziel erreichen wir, wenn wir uns Woche für Woche bemühen, an ihn zu denken und gehorsam zu sein. Kommen wir doch jede Woche zum Abendmahl des Herrn und bauen wir dabei auf die Verheißung, dass wir vom Geist erfüllt werden, wenn wir unsere Bündnisse halten, und zwar Stück für Stück bis zum vollkommenen Tag. Dieses Jahr fällt der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag. Welch ein Segen, die Geburt Christi und sein vollkommenes Sühnopfer zu feiern, wenn wir an diesem Tag das Abendmahl empfangen. Der letzte und wichtigste Schlüssel, auf den ich eingehe, ist der Glaube an Jesus Christus. Nachdem der Heilige Geist mit großer Macht auf die Jünger gefallen war, erschien der Christus und betete. Er dankte seinem Vater dafür, dass er ihnen diese kostbare Gabe geschenkt hatte. Danach sprach er diese bedeutenden Worte: Du hast ihnen den Heiligen Geist gegeben, weil sie an mich glauben. Glaube an den Erretter und an sein vollkommenes Sühnopfer ist die Quelle alles Guten. Vermehrter Glaube bringt vermehrt Gaben des Geistes in unser Leben. Wie vergrößern wir nun unseren Glauben an Christus? Wir weiden uns an seinem Wort und schenken ihm Beachtung. Elder D. Todd Christofferson hat gesagt, der eigentliche Zweck aller heiligen Schriften besteht darin, uns die Seele mit Glauben an Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus zu füllen. Diese Wahrheit ist überall im Buch Mormon zu finden. König Benjamin zum Beispiel verkündete seinem Volk die Worte, die er von einem Engel erhalten hatte, woraufhin sie überaus großen Glauben an Jesus Christus entwickelten und aufgrund dieses Glaubens bewirkte der Geist eine mächtige Wandlung in ihrem Herzen. Wenn wir uns den Heiligen Geist als unseren täglichen Begleiter wünschen, weiden wir uns am Wort Christi, wie wir aus den heiligen Schriften von lebenden Propheten und durch die Einflüsterungen des Geistes empfangen und befolgen es. Dieses tägliche Streben nach Licht und Wahrheit stärkt unseren Glauben an Christus und vergrößert unseren Wunsch, so zu werden wie er, sowie unsere Fähigkeit, das dritte Mitglied der Gottheit als ständigen Begleiter zu empfangen. Brüder und Schwestern, Gott bietet uns seine unbezahlbaren Gaben freigebig an, zu Weihnachten und das ganze Jahr lang. Ich bete dafür, dass wir diese Geschenke nicht ungeöffnet lassen, sondern sie empfangen, indem wir diese Schlüssel benutzen. Ich bezeuge, dass wir dann Schritt für Schritt und Stück für Stück mit Liebe, Freude, Frieden, Reinheit und Kraft erfüllt werden. Wir werden an der göttlichen Natur Anteil erhalten. Wir werden uns über die Gabe und über den Geber freuen. Und wenn er wiederkommt, werden wir bereit sein, unseren König zu empfangen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ich
bin dankbar, dass ich bei dieser Weihnachtsfeier bei Ihnen sein kann. Wir sind hier, um unseren Herrn Jesus Christus zu ehren. Wir hoffen für uns und unsere Lieben, den wahren Geist der Weihnacht festzuhalten. Kennzeichnend für diesen Geist ist Friede. Kein politischer Friede, denn der Erretter wurde in einer Zeit der Angst und der Unruhe geboren, die so groß waren, dass seine Familie nach Ägypten flüchten musste. Auch kein wirtschaftlicher Friede, denn er wurde in einem Stall geboren und in eine einfache Krippe gelegt. Und noch nicht einmal der Friede, der sich einstellt, wenn alle Geschenke eingepackt sind und der Baum geschmückt und der Tisch gedeckt ist, denn dieser Friede ist nur vorübergehend. Der Friede der Weihnacht ist der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Es ist der Friede, von dem der Apostel Paulus verheißen hat, dass er unsere Herzen und unsere Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren wird. Und Paulus hatte recht. Den Frieden, um den wir uns bemühen, können wir nur durch und dank Jesus Christus haben. Einige von uns leben in einer schönen, friedlichen Umgebung, doch erleben wir inneren Aufruhr. Andere wiederum empfinden inmitten großer persönlicher Verluste, tragischer Ereignisse und fortwährender Prüfung Frieden und vollkommene Gelassenheit. Zu allen, die auf die Erde gekommen sind, hat der Erretter gesagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Und dennoch hat er seinen Jüngern während seines irdischen Wirkens diese wunderbare Verheißung gemacht. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Es ist tröstlich zu wissen, dass diese Verheißung inneren Friedens auch heute noch für alle seine Jünger, die Bündnisse mit ihm geschlossen haben, gilt. Es ist eine Verheißung, die schon am Abend seiner Geburt gemacht wurde. Als himmlische Boten die Geburt des Erretters bekannt gaben, verkündeten sie, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede. Zu dieser gesegneten Jahreszeit bemühen wir uns mehr denn je um Frieden durch den Geber aller Gaben. Heute Abend möchte ich nur über einige der vielen Möglichkeiten sprechen, die wir haben, um zu dieser Jahreszeit wie auch im ganzen nächsten Jahr den Frieden zu verstärken, den wir empfinden. Erstens, genau wie die Engel, die am Abend der Geburt des Erretters gesungen haben, können auch wir Frieden verspüren, wenn wir unseren Erretter Jesus Christus feiern. Wir können kommen und ihn anbeten. Weihnachten ist die Feier einer Geburt. Wir alle haben schon verspürt, was für ein Wunder es ist, ein neugeborenes Kind zu sehen. Es stimmt uns demütig, wenn wir diesen kleinen Körper, dieses Wunder sehen und wissen, was für ein Potenzial die Zukunft bereithält. Wir empfinden Zuneigung, wir empfinden Dankbarkeit, wir empfinden Frieden. Und es hält eine Liebe Einzug in unser Herz, die in uns Freigebigkeit und Güte weckt, während wir daran denken, wessen Geburt wir feiern. Weihnachten ist ja die Feier einer Geburt ohnegleichen. Die Geburt Jesu war schon über Zeitalter hinweg von den Propheten Gottes vorhergesagt worden. Diese Geburt war die Erfüllung einer Verheißung, die uns bereits in der Geisterwelt von einem liebevollen Vater im Himmel gemacht worden war. Es war die Geburt des verheißenen Messias. Jedes Jahr kommen mir zu Weihnachten Worte in den Sinn, die mir auch ins Herz dringen. Im Geiste höre ich die jubelnden Stimmen eines wunderbaren Chors. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Soweit ich mich erinnern kann, hörte ich diese Worte das erste Mal, als ich auf der Empore des Tabernakels in Salt Lake City saß. Ein Chor bot damals etwas von Händel dar. Ich weiß noch, dass ich etwas im Herzen spürte. Ich war noch jung. Jetzt bin ich älter und ich weiß, was dieses Gefühl war. Es war der Heilige Geist, dessen Gemeinschaft mir mit 8 Jahren angeboten worden war. Der Geist bestätigte mir im Herzen, dass die Worte, die an diesem Abend gesungen wurden, wahr sind. Das Baby, das vor langer Zeit in Bethlehem geboren wurde, war und ist der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Vaters. Diejenigen, die vor ihm knieten, kamen, um dem Erretter zu huldigen. Er war das Lamm Gottes, das gesandt wurde, um die Bande des Todes durch sein Sühnopfer zu zerreißen. Er kam mit der Macht, unsere Krankheit und unsere Schmerzen zu tragen, damit er wisse, wie er uns beistehen könne. Er wurde geboren, um für all unsere Sünden zu sühnen, wie nur er es tun könnte. Uns zur Freude ist er geboren, denn sonst wären wir verloren. Er vertreibt alles Weh. Hosianna in der Höhe. Hört die Engelschöre singen, Heil dem neugeborenen Kind. Das Gefühl, das ich an diesem Abend auf der Empore des Tabernakels hatte, war Glaube und Hoffnung. Ich verspürte Glauben, weil uns ein Kind geboren wurde. Ich konnte im Herzen Hoffnung hegen, dass der Tod nicht das Ende sein würde. Ich würde wieder auferstehen und der Stachel des Todes würde für alle Kinder des Vaters im Himmel entfernt werden. Ich spürte sogar noch mehr, viel mehr. Ich spürte die Hoffnung, dass ich dank ihm in der Lage sein würde, ihm zu folgen und zu dienen und so zu einem neuen geistigen Leben erweckt werden würde. Dank der Gabe seiner Geburt kann mein Herz, ihr Herz und das Herz aller Menschen geändert und wieder so werden wie das eines kleinen Kindes. Lauter, rein und bereit, wieder nach Hause zu dem Gott zurückzukehren, der uns einen Retter gegeben und uns den Weg zurück zu ihm in seine himmlische Wohnstatt bereitet hat. Ich empfand Dankbarkeit und Frieden. Dank der Gabe des Vaters und des Sohnes kann es uns allen auch so gehen. Zweitens, genau wie die Hirten, die das Christuskind sahen und die frohe Botschaft seiner Geburt erzählten, können auch wir den Frieden an unsere Familie und an unsere Lieben weitergeben. Dies tun wir, indem wir ihrem Sinn und ihrem Herzen die heiligen Schriften eröffnen. Als unsere Kinder noch klein waren, haben wir ein Krippenspiel mit der Familie aufgeführt und den gesamten Text dafür aus den heiligen Schriften übernommen. Wir haben das Krippenspiel an Heiligabend aufgeführt. Viele von ihnen haben sicher etwas Ähnliches gemacht. Die ersten Entwürfe unseres Krippenspiels waren nur für wenige Schauspieler ausgelegt. Jeder übernahm eine Rolle aus den heiligen Schriften. Ich war Josef. Meine Frau war Maria und eine Puppe war das Christkind. Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Schauspieler. Es kam ein kleiner Schauspieler dazu, der das Jesuskind spielte. Und dann kamen noch Hirten, gekleidet in Bademäntel, die an der Krippe standen und dem Baby huldigten. Als nächstes kamen Könige dazu, die mit Edelstein besetzte Kästchen bei sich hatten, um den neugeborenen Kind zu König zu preisen. Nach ein paar Jahren eröffneten wir unser Spiel mit einem Kind, das Samuel den Lamaniten spielte und dastand und mit prophetischer Macht Zeugnis für die künftige Geburt des verheißenen Messias gab. Im Laufe der Jahre kam unklugerweise noch eine Schar Ungläubiger dazu, die mit Bällen aus Aluminiumfolie bewaffnet war und diese auf Samuel warf, der über ihr stand. Jedes Jahr mussten wir die immer größer werdende, wütende Menge, deren Zielgenauigkeit immer besser wurde, eindringlich daran erinnern, dass Samuel nicht getroffen werden konnte, weil er ja Gottes beschützter Diener war und weil wir Frieden herbeiführen und feiern wollten. Wir brauchten auch Rollen für die kleineren Kinder, also waren sie die Schafe und Lämmer, die den Hirten zur Krippe hinterherkrabbelten. Doch dann verstrich die Zeit, wie sie es nun einmal tut. Die Schauspieler wurden erwachsen und nun sind wir wieder am Anfang. Ich habe die Josefs und Marias und die Hirten, die Schafe, die Lämmer und die Könige dabei beobachtet, wie sie ihren Lieben vom Erretter erzählten und mit ihnen über den Frieden sprachen, den seine Geburt möglich macht. Durch die Rollen, die sie in unserem Krippenspiel gespielt haben sie etwas über den Erretter gelernt und warum er uns so viel bedeutet. Ich bin dankbar, dass unsere Kinder und unsere Enkel gesehen haben, wie wir das Jesuskind verehren, das geboren wurde, um das unbegrenzte Opfer, die unschätzbare Gabe des Friedens zu sein, die der Vater im Himmel all seinen Kindern gab. Drittens, wie die Sterndeuter können auch wir als Jünger des auferstandenen Herrn Geschenke der Liebe und des Friedens machen. Bischof Sellers aus Rexburg in Idaho tat dies in den Jahren nach seiner Berufung als Bischof. Das ist schon lange her. Das Gemeindehaus seiner Gemeinde befand sich in der Nähe der Schnellstraße, die durch die kleine Stadt führte. Damals herrschte hohe Arbeitslosigkeit. Viele notleidende Menschen zogen von Ort zu Ort und hofften, eine Möglichkeit zu finden, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Oft baten diese Menschen auch einen Bischof der Kirche Jesu Christi um Hilfe. Oft schickten die Bischöfe die Leute dann zu Bischof Sellers nach Hause. Es gab einen Grund dafür. Fremde waren bei Familie Sellers stets willkommen. Anstatt nur als Familie zu Abend zu essen, gab es hin und wieder auch ein oder zwei oder gar mehrere Fremde am Tisch. Nachdem die Gäste die köstliche Speise zu sich genommen hatten, die Schwester Sellers zubereitet hatte, gab ihnen der Bischof aus dem Vorrat überschüssiger Armeejacken, die er gekauft hatte, eine Jacke. Nachdem sie eine passende warme Jacke und ein Päckchen mit einer weiteren von Schwester Sellers zubereiteten Mahlzeit erhalten hatten, gingen sie mit einem warmen Gefühl im Herzen wieder ins Freie, wo es winterlich kalt war. Was sie an diesem Tag gesehen, gehört und gespürt hatten, sollte sie auf ihrem Weg begleiten. Da es zur Weihnachtszeit einige der kältesten Winter in Rexburg gab und weil Familie Sellers es sich zur Tradition gemacht hatte, das ganze Jahr über anderen Menschen zu helfen, denken die Kinder des Ehepaars Sellers auch heute noch daran, dass sie das getan haben, was auch der Erretter getan hatte, und dass sie es für ihn getan haben. Ihre Familie und sie haben entsprechend ihrer Umstände sicherlich ihre eigenen Weihnachtstraditionen eingeführt, doch es wird auch einige Gemeinsamkeiten geben. Sie werden Herzen dem Erretter zuwenden. Und es werden gute Taten damit verbunden sein, die die Anerkennung des Erretters verdienen. Er sagte, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und er wird sagen, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Engel, Hirten und Sterndeuter suchten in ihrem Glauben an Jesus Christus Frieden und fanden ihn. Und das wird auch ihnen gelingen. Die Geburt des Erretters ist die Gabe, die es dem Vater ermöglicht, uns Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt zu geben. Wir jubelten in der Geisterwelt, als wir von dieser Verheißung hörten. Friede und Freude empfinden wir auch, wenn wir Lieder hören, in denen verkündet wird, dass Gottes liebevolle Verheißung sich erfüllt hat. Alles schläft einsam wach. Durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah. Christ, der Retter, ist da. Ich bete darum, dass bei einem jeden von uns Friede Einzug hält und bei uns verbleibt, während wir an unseren liebenden Vater im Himmel denken, ihn lieben und ihn preisen, indem wir unsere Bündnisse mit ihm halten. Mögen wir stets an den Dienst und die Güte Jesu Christi denken, die sein irdisches Wirken ausmachten und uns dazu entschließen, es ihm gleich zu tun. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, der geliebte Sohn des Vaters. Dies weiß ich. Ich gebe Zeugnis, dass Präsident Thomas S. Monson der lebende Prophet Gottes ist. Es ist sein Wunsch und der Wunsch der ersten Präsidentschaft, dass sie nicht nur in dieser Jahreszeit, sondern stets die Freude, die Liebe und den Frieden verspüren, die der Erretter seinen glaubenstreuen und fügsamen Jüngern verheißen hat. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear brothers, dear sisters, dear children,
liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Kinder, liebe Freunde, wir danken nun am Ende dieses Gottesdienstes dem Tabernakelchor und dem Orchester am Tempelplatz für die schöne Weihnachtsmusik, die uns das Herz erfüllt hat. Wir danken ebenso den Sprechern sowie allen anderen, die auf irgendeine Weise zum Gelingen dieser Andacht beigetragen haben. Zu Beginn dieser schönen Weihnachtszeit beten wir darum, dass jeder von Ihnen den Frieden und die Hoffnung erfahren möge, die sich in der erlösenden Liebe unseres Erretters, Jesus Christus, kundtun. Der Herr liebt Sie. Präsident Monson liebt Sie. Wir lieben Sie. Zum Ende dieser Versammlung singt der Chor nun das Lied »Stille Nacht, heilige Nacht«. Alle Anwesenden stimmen in die dritte Strophe ein. Das Schlussgebet spricht dann Bruder M. Joseph Brow, zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer. Und nochmals wünschen wir Ihnen ganz fröhliche Weihnachten. Erfreuen Sie sich an diesen wunderbaren Tagen, an denen wir an den Herrn und sein großes Sühnopfer denken. Diese große Gabe.
Thank you. Our kind and holy heavenly Father.
Unser gütiger und heiliger Vater im Himmel. Am Ende dieser Andacht danken wir dir dafür, dass du den Heiligen Geist heute über uns ausgegossen hast. Wir sind dankbar, gemeinsam mit der übrigen christlichen Welt die Geburt deines Sohnes zu feiern. Doch wir sind noch mehr dankbar für sein sühnendes Opfer und für seine Auferstehung. Vater, wir sind dankbar für unseren Propheten, Thomas S. Monson. Wir sind dankbar für unsere erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Und wir beten für diese Brüder. Zu dieser Jahreszeit beten wir auch für andere, unseren anderen Engel, die wir Missionare nennen, wo auch immer sie sich in der Welt befinden mögen, mit ihren Präsidenten und deren Ehefrauen, dass sie Seelen zu dir führen können. Und bitte hilf uns zu dieser Jahreszeit, dass wir Boten des Friedens sein mögen und Gelegenheiten erkennen, andere zu Christus einzuladen. Vater, wir lieben dich und wir spüren deine Liebe uns gegenüber. Und mögen wir gute Vertreter dieser Liebe sein gegenüber allen, die uns umgeben in dieser besonderen Zeit des Jahres. Darum beten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.